Deutschlandfunk Kultur. Bücherfrühling.
Mit Miriam C. Guten Tag.
Und mit Christian Rapansel. Hallo. Wir haben zwei Autorinnen eingeladen hier in den Bücherfrühling und beide erzählen in ihren Romanen von einer jüngeren oder sogar jüngsten europäischen Vergangenheit. Nicht aber so anhand von großen historischen Ereignissen, sondern eher, ja, wir folgen so Figurenschicksalen und lesen ganz konkret, was eine Zeitenwende für den oder die Einzelne bedeutet.
Dafür ist zu Gast Katharina Polladjan, in Moskau geboren und dann als Kind nach Deutschland gekommen. In einigen Büchern schon ist sie zurückgekehrt nach Russland, nach Armenien, auch in die sowjetische Vergangenheit. Und genau da spielt auch ihr aktueller Roman Zukunftsmusik, ist nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse. Und wenn Sie uns gerade im Radio hören, dann wissen Sie schon, ob Katharina Polladjan den Preis auch gewonnen hat. Wenn Sie den Bücherfrühling vor dem Nachmittag des 17. März in der Audiothek hören, dann wissen Sie es wie wir noch nicht. So oder so, ein tolles Buch finden wir und deswegen herzlich willkommen, Katharina Polladjan.
Ja, guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
Frau Polladjan, Zukunftsmusik nennen Sie Ihren Roman und der spielt Mitte der 80er Jahre in der Sowjetunion. Es gibt viel Musik da drin, gleich auf der ersten Seite, da erklingt auch übrigens nicht zum einzigen Mal Chopins Trauermarsch und der verkündet dann nach Leonid Brezhnev und Juri Andropowitsch den Tod eines dritten greisen Generalsekretärs der KPDSU, Konstantin Tschernjenko. Und ja, weil der es ja offensichtlich nicht mehr ist oder vielleicht nie war, wie klingt denn die Zukunft in Ihrem Roman?
Tja, das wüsste ich manchmal auch ganz gerne. Also ich habe den Roman Zukunftsmusik genannt, aber das System tat ja eigentlich alles, um jegliche Idee von Zukunft zu eliminieren. Und damals war das so in der Sowjetunion, dass wenn eben ein Generalsekretär verstorben ist, dass im Fernseher entweder das Ballett der Schwanensee gezeigt wurde oder eben dann Chopins Trauermarsch und dann wusste man, es ist etwas passiert und das ist so ein bisschen wie so eine Ruhigstellung gewesen. Und in meinem Roman gibt es eine Figur, die heißt Janka und Janka will am Abend ein Konzert geben, ein sogenanntes Quartiernik, ein Küchenkonzert. Und ja, und da fiebert sie hin und ob das dann am Ende stattfinden wird, das weiß man gar nicht so genau.
Dieses Konzert, das will sie dann ja geben in einer Kommunalka, also ein Wohnhaus, in dem so 6 ganz unterschiedliche Mietparteien wohnen. Es gibt so einen linientreuen Astrophysiker, aber auch ein Schlafwagen-Schaffnerpaar oder eine Familie, die besteht aus 4 Generationen von Frauen. Warum diese Kommunalka? Warum haben Sie diesen Ort des Geschehens gewählt?
Ja, diese Kommunalwohnung, kommunale Quartiere heißt das auf Russisch. Ich fand das interessant, weil das ein Ort ist, in dem so eine gewisse Konzentration stattfindet. Also man konnte sich nicht aus dem Weg gehen. Die Menschen haben sich gegenseitig im Gehirn gewühlt. Die einzige Möglichkeit für sich selbst im Privaten überhaupt irgendwie eine Art von Raum zu gewinnen, ist entweder ein paar Minuten länger im Bad oder einfach dann der Rückzug. Also wie so eine innere Immigration. Und man kann das natürlich auch als Metapher für die Sowjetunion sehen. Also dann hat man sich in der Sowjetunion eben nicht das Bad und die Küche geteilt, sondern eine Ideologie. Und das fand ich als Möglichkeitsraum auch des Zusammenlebens, fand ich das sehr interessant.
Katharina Polladjan im Deutschlandfunk Kultur im Bücherfrühling. Und ich habe Ihnen 2 Autorinnen versprochen und deshalb freue ich mich sehr, dass auch Fatma Aydemir bei uns ist. Sie ist Journalistin, sie ist Kolumnistin, Redakteurin bei der Taz vor allem und in verschiedenen Formen thematisiert sie da immer wieder Erfahrungen von Migration und ein Leben zwischen 2 Kulturen. Und in Deutschland und in der Türkei, da spielt auch der Familienroman, mit dem sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Fatma Aydemir.
Hallo, ich freue mich, da zu sein.
Das ist ein Familienroman und auf die Familie kommen wir natürlich noch ausführlich. Aber als erstes springt einem ja der Titel ins Auge. Djinns. Und da habe ich gelernt, ein Djinn ist in der traditionellen islamischen Vorstellung nicht so ein freundlicher Flaschengeist, der einem irgendwie Wünsche erfüllt, sondern bedrohlich.
Also ich würde sagen, bedrohlich ist eher, was die Menschen daraus machen in ihren Köpfen. Also ein Djinn existiert auch nach dem islamischen Glauben, also er spielt auch im Koran eine Rolle, der sich eben an Menschen und Djinn richtet, weil davon ausgegangen wird, dass eben Djinn unter uns leben. auf der Welt, aber wir sie nicht sehen können. Es gibt jetzt keine Quellen, die eindeutig sagen, Dschinn sind gut oder böse. Eigentlich sind sie beides und nichts davon, also wie Menschen eigentlich. Aber es ist natürlich klar, dass Menschen sich vor Leuten fürchten, die sie nicht sehen können und die im Raum mit anwesend sind.
Und Dschinn kann auch in einen Menschen hineinfahren und den quasi besitzen. Was sind das für Geister, die diese Familie heimsuchen?
Ja, also das habe ich eigentlich so ein bisschen offen gelassen im Buch. Es ist jetzt gar nicht so, dass ein Geist in dem Sinne auftaucht. Was ich interessant an der Idee Dschinn finde, also was mich interessiert hat, jetzt auch konkret für meinen Roman, ist diese Angst vor dem Vagen und von dem Unausgesprochenen. Also im Türkischen zum Beispiel neigen Leute dazu, die abergläubisch sind, das Wort Dschinn gar nicht auszusprechen. Sie sagen dann eher so die mit den drei Buchstaben und alle wissen direkt, wer gemeint ist, weil eben davon ausgegangen wird, dass wenn man den Namen ausspricht, man versehentlich sich einen Dschinn einfängt. Und als Motiv so dieses Unausgesprochene, was mit im Raum ist, das ist je nach Figur im Roman ganz unterschiedlich. Das können Erinnerungen sein bei manchen Figuren, Verdrängtes, Traumata, aber auch Geheimnisse, also Teile der persönlichen, die man einfach im Familienkontext versteckt.
Wenn wir uns jetzt ein Bild von der Familie machen, Frau Eidemir, im Zentrum steht der Vater, Hüseyin, der nach einem langen Arbeitsleben in Deutschland nach Istanbul kommt. In den 1990er Jahren spielt das. Er hat sich eigentlich so einen Lebenstraum da erfüllen wollen. Er hat sich eine Wohnung gekauft, ist dabei, die einzurichten, aber er kann seinen Traum nicht genießen, weil sie ihm gleich auf den ersten Seiten gewaltig was antun. Was passiert da?
Hüseyin stirbt an einem Herzinfarkt. Ihm passiert eigentlich das, was sehr vielen Angehörigen der ersten Generation von den sogenannten GastarbeiterInnen passiert ist, dass sie in dem Moment, in dem sie in Rente gehen konnten und das Versprechen sozusagen einlösen konnten, was ja Auswanderung immer irgendwie ist, gar nicht mehr imstande sind, das irgendwie zu genießen, weil sie entweder krank werden oder eben sehr früh sterben. Hüseyin stirbt an einem Herzinfarkt und daraufhin reist eben seine Familie aus Deutschland an für seine Beerdigung.
Ich finde ganz spannend den Tonfall, den Sie da gewählt haben, gleich auf diesen ersten Seiten. Sie sprechen ihn als Erzählerin direkt an. Also die Erzählstimme spricht mit Hüseyin, während er stirbt. Das hört sich jetzt ein bisschen morbid an. Ich finde es gar nicht so morbid im Roman. Ich finde es eher sehr klar. Es ist gleichzeitig empathisch und aber auch irgendwie sehr sachlich. Wie haben Sie diesen Tonfall entwickelt?
Einfach durch Rumprobieren. Also es war, ich finde, bei so Erzählperspektiven im Schreiben sind immer so eine Sache von Experimentieren und Ausprobieren. Ich habe dieses Kapitel auf jeden Fall mehrmals umgeschrieben, auch in anderen Formen. Und das war sozusagen die Form, die mir am meisten, mit der ich der Figur am gerechtesten werden konnte oder ihr näher kommen konnte, weil ich gemerkt habe, dass Hüseyin als Figur schon vielleicht die Figur ist, die jetzt meiner eigenen Lebensrealität am weitesten entfernt ist und für mich schwieriger war, irgendwie reinzufinden. Und dieses Du hat es mir jetzt als Autorin erlaubt, in so eine Art Dialog zu treten mit diesem Mann, von dem ich dachte, dass ich ihn kenne, aber so viel wusste ich dann gar nicht über sein Innenleben, habe ich festgestellt. Das war für mich als Autorin einfach hilfreich, aber dieses Stilelement kehrt ja dann gegen Ende des Romans wieder zurück. Und da will ich jetzt gar nicht zu viel spoilern, warum
Da wollen wir nicht viel verraten, warum das so ist, aber tatsächlich, dieser Roman hat ja so einen Spiegelbildaufbau. Auch das letzte Kapitel greift diesen ansprechenden Du-Tonfall wieder auf. Deswegen fällt das auch so auf, weil das restliche Buch ja in erzählender Rede geschrieben ist. Und das hat umso mehr mich fragen lassen, wer ist denn eigentlich das, der da mit diesem Du den Hüseyin anspricht?
Also ich finde, solche Fragen können die LeserInnen immer am besten beantworten, weil ich denke, dass jeder seine eigenen Theorien dazu hat.
Okay, dann versuche ich es mal. Ich hatte den Eindruck, es könnte sein eigener Dschinn, sein böser Geist sein, der da so mit ihm eigentlich eine Bilanz zieht.
Das könnte sein. Also ich würde es nicht verneinen. Ich würde nur sagen, es ist nicht unbedingt ein böser Geist, der mit ihm spricht. Also wie Sie schon betont hatten vorhin, er hat ja auch was Empathisches, aber er hat auch was Konfrontatives. Es ist eher zutraulich und hart und ehrlich,
hart und ehrlich.
Wie ein inniger enger Freund.
Hart und ehrlich trifft vielleicht das ganze Buch. Sie haben vorhin schon gesagt, er stirbt und dann reist die ganze Familie an, weil nach Tradition er ja binnen kürzester Zeit beerdigt werden muss. Die ganze Familie ist ja aber gar nicht in Istanbul, sondern muss aus Deutschland anreisen und die haben ihre liebe Not, das überhaupt zu schaffen. Was ist das für eine Familienkonstellation? Wer kommt da alles zusammen?
Also da ist Hüseyins Frau Emine, die so ein bisschen in Schockstarre ist, weil es natürlich ein plötzlicher Tod ist, der nicht zu erwarten war. Da ist der jüngste Sohn Ümit, der so ein bisschen schüchtern und introvertiert ist und sehr unglücklich verliebt in einen Jungen. Und die Tochter Peri, die die erste ist in ihrer Familie, die studiert, also sie ist so eine Bildungsaufsteigerin eigentlich. Der älteste Sohn Hakan, der eine sehr schwierige Beziehung mit seinem Vater hat, eigentlich die ganze Zeit nur versucht, das Gegenteil seines Vaters zu werden. Und die Tochter Selda, das ist die älteste Tochter, die eigentlich gar keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern hatte die letzten 5 Jahre und dann eben zur Beerdigung anreist.
Die finde ich persönlich besonders spannend. Also der gönnen sie auch ganz besonders viel Raum, aber das ist so in meinen Augen eigentlich die komplexeste Figur. Haben Sie eine Figur, die Ihnen besonders ans Herz gewachsen ist?
Es ist schwer zu entscheiden, weil es jeden Tag wechselt. Ich liebe sie alle und sie gehen mir auch alle auf die Nerven, weil ich einfach so viel Zeit mit ihnen verbracht habe. Aber ich glaube, zurzeit fühle ich mich eher wie Ümit.
Wie Ümit, der Schüchterne.
Genau.
Der ja doch sehr rausfällt und große Schwierigkeiten hat mit den patriarchalen Vorstellungen und den brachialen, auch Männlichkeitsvorstellungen seiner Eltern, aber auch der gesamtdeutschen Gesellschaft damals in den 90ern.
Ja, also es ist für ihn nicht einfach als schwuler Junge auf dem Land in der Provinz im Fußballverein. Also es ist total schwierig für ihn, sich irgendwem anzuvertrauen. Und er wagt es dann doch sozusagen, die Person, in die er verliebt ist, davon zu erzählen. Und das
geht gar nicht gut aus.
Das geht nicht gut aus, nee. Also es spricht sich herum und Ümit landet bei einer Konversionstherapie. Also er kennt dieses Wort natürlich nicht. Aber er wird sozusagen gezwungen, zu einem Therapeuten zu gehen, der mit ihm sozusagen versucht aufzuarbeiten, warum er diese Gefühle gegenüber diesem Jungen hat und versucht, ihn davon zu heilen.
Das finde ich ganz spannend, weil hier kommen so zwei Ebenen zusammen. Einmal hat er mit Schwierigkeiten mit seinen Eltern, mit seiner Familie, mit seinem Selbstbild, aber eben auch da draußen in der ach so liberalen Gesellschaft ist es eigentlich nicht viel besser. Und diese Schwierigkeit, sich zurechtzufinden, sowohl in der Familie als auch in der Gesellschaft, hatte ich den Eindruck, ist so ein Thema, das sich durchzieht.
Im Buch?
Ja, ja. Ich habe da insbesondere jetzt die älteste Tochter Sefta im Auge. Da gibt es eine Schlüsselszene, auch in den 90ern noch. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Dachgeschosswohnung. Sie ist dann abends auf Schicht in der Wäscherei und das Dachgeschoss brennt ab. Und da ist ja dieses Changieren, so viele Deutsche würden vielleicht sagen, die 90er, das war so eine satte, goldene Zeit. Und dann haben wir hier diese Deutschen, die sagen, nee, das war die Zeit von Solingen, von Brandanschlägen. Wie sich das auswirkt, mögen Sie uns da mal das vielleicht vorlesen, wie das klingt, so in den Tagen nach diesem Brand, von dem wir gar nicht wissen, ob es ein Anschlag war?
Gerne. Die neue Wohnung in Salzhagen lag nur wenige hundert Meter von ihrem alten Haus entfernt, an einer stärker befahrenen Straße. Als Selda zum ersten Mal vor der Tür stand, ließ sie ihre Augen über die Namen auf den anderen Klingelschildern wandern und atmete erleichtert aus. Es waren nur deutsche Namen. Im Erdgeschoss war zwar eine italienische Pizzeria, aber die schien gut besucht zu sein von Menschen, die es sich leisten konnten, sich von anderen bekochen zu lassen und deren Namen sicher ähnlich klangen wie die auf den Klingelschildern. Die Wohnung war auch schöner und heller als die davor. Das Bad war frisch renoviert und Ihsan hatte sogar eine neue Einbauküche gekauft. Selda fragte nicht, von welchem Geld. Ihsans Fuß zappelte und zappelte und Selda versuchte es nicht zu beachten, als sie sich mit einem Tee für sich und keinem zweiten für Ihsan auf das Sofa setzte und dem dumpfen Lärm aus dem Lokal unter ihnen lauschte. Nur eine Sache brannte Selda auf der Zunge. Also fragte sie schließlich doch: Was haben die Polizisten über das Feuer herausgefunden? Warum ist es ausgebrochen? Sie wissen es nicht. Wie? Sie wissen es nicht. Höchstwahrscheinlich irgendwas Technisches, sagen sie. Ein Kabel oder so. Aber vielleicht auch bloß eine Zigarette. Ein Kabel? Oder vielleicht eine Zigarette? Sag mal, schauen diese Polizisten Nachrichten? Ihsan nickte wissend. Er schaute nämlich die Nachrichten. Und Zelda schaute auch die Nachrichten. Schon als sie den Feuerrauch am Himmel über ihrem Haus gesehen hatte, hatte sie gewusst, was Sache war. Sie wusste es einfach. Sie konnte den Rauch und die Asche noch jetzt förmlich riechen. Und es war darum auch nicht bloß die Enttäuschung über diese immerzu abwesende Hülse von einem Ehemann gewesen, wegen der Zelda niemals wieder hierher nach Salzhagen zurückkehren wollte, sondern auch das Wissen darum, dass es in dieser trostlosen Kleinstadt mit ihren 20.000 Einwohnern Menschen gab, die sie tot sehen wollten, die sie und ihre beiden Kinder und ihren Mann und ihre Nachbarn tot, verbrannt, vernichtet sehen wollten. Anders als in Solingen und Mölln hatte es bei ihrem Brand keine Toten gegeben. Gott sei Dank waren alle wohlauf. Zelda hatte vor lauter Dankbarkeit wieder angefangen, die Gebete ihrer Großmutter leise vor sich hinzuflüstern, wann immer sie ihre Kinder beim Spielen beobachtete. Doch dass es keine Toten gab, bedeutete auch, dass die Brandursache niemals wirklich untersucht werden würde, dass niemand Blumen vor ihr verbranntes Haus legen würde, dass die Stadt sich nicht bei ihnen entschuldigen würde, wofür denn auch? Niemand würde jemals von diesem Brand erfahren. Niemand würde sich jemals für ihn interessieren. Und gab es tausende solcher Brände, so würde niemand jemals von diesen tausenden Bränden erfahren. Es war, als wäre das Zelda und ihrer Familie und ihren Nachbarn niemals zugestoßen. Es war, als sei Zeldas Angst vor Nazis, die ihre Kinder im Schlaf verbrennen wollten, nicht mehr als ein Hirngespinst, als seien ihre Albträume vor Frau Schmidt aus der Wäscherei, die ihre brennende Zigarette einfach in das Kinderbett von Bahar schnippte, nicht mehr als eine wirre Fantasie. Und das war sie ja auch. Natürlich war sie das. Aber war nicht irgendwas daran auch wahr? Zelda würde durch die gepflegten Straßen gehen, einkaufen, ihre Kinder vom Kindergarten abholen und würde dabei niemals wissen, ob sie nicht gerade womöglich den Tätern begegnete. Ihr Leben lang würde Zelda immer mit diesem Aschegeruch in der Nase durch die Welt laufen und niemand würde davon erfahren. Nicht die Kassiererin im Supermarkt und nicht die freundliche Kindergärtnerin. Und selbst wenn die anderen davon wüssten, was hätten sie schon verstanden?
Dankeschön, Fatma Aydemir, für diesen Auszug aus dem neuen Roman Jinns. Da merkt man schon, was für ein Druck in den Figuren brodelt. Und es gibt noch viele andere Quellen von Druck, die brodeln. Aber, Sie haben es vorhin schon auch gesagt, es wird so unglaublich viel geschwiegen in dieser Familie. So viel wird überhaupt nicht ausgesprochen. Und jetzt schaffen Sie in dem Roman diese Konstellation. Der Vater ist gestorben, die ganze Familie muss unter Zeitdruck dorthin reisen. Jedes Kapitel ist einer Person gewidmet und wir erfahren immer in Rückblenden diese Episoden, wie die Szene, die Sie gerade gelesen haben. Aber der Druck nimmt natürlich immens zu. Hat es diesen Druck gebraucht, um das Schweigen zu brechen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch nicht sicher, ob das Schweigen wirklich gebrochen wird. Also am ehesten vielleicht noch zwischen Zelda, der ältesten Tochter, von der ich gerade gelesen habe, und der Mutter. Aber ich glaube sozusagen, der Druck ist nötig, damit sich die Figuren irgendwie nähern, weil das Problem in der Familie, genau, es, auf der einen Seite ist es das Schweigen und auf der anderen Seite auch diese Entfremdung voneinander, dieses Auseinanderwachsen. Und es ist ja, wie soll ich sagen, ich habe mich generell auch mit dem Konstrukt Familie auseinandergesetzt und mich gefragt, was ist das eigentlich? Also es ist eine Gruppe von Menschen, die mit der Zeit immer auseinanderwachsen, weil sie einfach ihre eigenen Ideale entwickeln, ihre eigenen Werte und zu bestimmten Anlässen zusammenkommen. Und die Frage ist so, finden sie dann zusammen oder nicht? Oder ist es nicht eher so eine Art von Performance, dass jeder seine eigene Rolle annimmt und man versucht irgendwie diese Zeit so gut wie möglich zu überstehen, ohne dass es zu großen Eskalationen kommt? Und das ist auf jeden Fall in dieser Familie der Fall. Und ich glaube, das ist in vielen Familien der Fall.
Ich finde das deswegen hier so prägend, weil für diese Familie die Familie das Zentrum ist für alles. Zumindest so von der Fassade her ist die Familie alles, wo der Fokus zusammenläuft. Und trotzdem schaffen die es sehr oft nicht miteinander zu reden. Es gibt durchaus Szenen, in denen es dann gelingt, ganz zärtliche Szenen, aber es ist eher die Ausnahme. Die schaffen es dann sehr oft eben doch nicht, sich zu unterstützen, miteinander zu reden. Warum dieses Schweigen?
Das Spezielle an der Familie ist schon auf jeden Fall die Migrationserfahrung. Also das macht schon was mit einer Familie, beziehungsweise auch genau in dieser Zeit. Es schafft nämlich einen Graben zwischen der Elterngeneration und den Kindern. Das hat damit zu tun, dass die Eltern natürlich in einer ganz anderen Zeit und Gesellschaft sozialisiert sind. Sie sind in der Provinz, in der Osttürkei aufgewachsen und haben dementsprechend eine ganz andere Sicht auf die Welt als ihre Kinder, die eben teilweise in Deutschland aufgewachsen oder geboren sind. So eine Zwischengestalt ist da eben die älteste Tochter noch Zelda, die irgendwie beides kennt. Also da entsteht schon mal so ein Graben zwischen den beiden Generationen. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass diese Familie, die aus der Türkei eingewandert ist, ja eigentlich eine kurdische Herkunft hat, die halt abgelegt wurde, beziehungsweise eben infolge von der türkischen Assimilationspolitik verloren gegangen ist, einfach auch die Sprache abgelegt wurde aus Angst vor Gewalt und Verfolgung, die kurdische Familien in der Türkei erfahren haben zu der Zeit, teilweise immer noch erfahren. Und dieses Verschweigen der Herkunft und dieses Ablegen von der Muttersprache trägt natürlich auch viel dazu bei, dass die Kommunikation zwischen diesen Menschen komplett gestört ist.
Fatma Aydemir sagt das im Deutschlandfunk Kultur über ihren Roman Djinns, jetzt gerade bei Hansa erschienen. Und wir reden gleich noch weiter und wir reden auch noch mit Katharina Polladjan über ihren neuen Roman Zukunftsmusik.
Frau Polladjan, diese Figuren, die sind so aneinander gekettet in der sowjetischen Kommunalka. Das hat ganz ulkige Szenen, immer mal wieder stibitzt so der eine oder die andere einen Löffel aus dem Kochtopf vom anderen. Aber es hat natürlich auch diese bedrückende Enge, von der Sie schon erzählt haben. Haben Sie da, würden Sie sagen, einen Querschnitt durch die sowjetische Gesellschaft geschaffen?
Oh, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sowjetische Gesellschaft ist sehr, sehr groß. Aber das ist schön, dass Sie auch das erwähnen. Also, weil ich glaube, trotz dieser ganzen Tristesse, die vielleicht auch in so einer Kommunalka herrscht, ist es, glaube ich, ganz wichtig, auch ja den Humor auch zu bewahren. Also es ist ja oft so, dass wenn etwas so ganz besonders schlimm ist, dass man dann anfängt, sich Witze zu erzählen oder Anekdoten. Und ich glaube, das ist etwas, was dann auch dieses Zusammenleben auch erträglicher macht.
Ist auf jeden Fall mir besonders in Erinnerung geblieben, diese lustigen Anekdoten. Ja, der Küchentisch von der einen Familie ist, ich glaube, es sind 3 Zentimeter zu groß, soll abgesägt werden. Oder der Kochtopf eben, wo jeder draus nascht und der wird aber irgendwie trotzdem nie leer. Sie benennen dann die Stadt, in der diese Kommunalka liegt, nicht genau. Aber umso genauer datieren Sie den Tag. Und es ist nur ein einziger Tag, den Sie erzählen. Es ist der 11. März 1985, ein Tag, über den ja, die Geschichtsbücher sehr viel später natürlich erst schreiben werden, dass er eine Zeitenwende einläutete, denn auf Tschernjenko folgt als Staatsoberhaupt der Sowjetunion ein gewisser Michail Gorbatschow und dieser Gorbatschow wird eine Öffnung, eine Umgestaltung der Sowjetunion einleiten. Das kann ich mir als Leserin von heute erschließen, aber in Ihrem Roman greifen Sie das noch nicht vorweg. Hätte es denn für die Figuren einen Unterschied gemacht, wenn Sie das alles gewusst hätten?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Unschuld wäre weg. Was da ja passiert ist, dass zwar atmosphärisch schon länger klar war, dass die Sowjetunion, also dieses große Schiff, gegen den Eisblock gefahren ist. Ja, also dass die Sowjetunion eigentlich auch dieses System am Ende ist. Aber niemand kannte Gorbatschow. Also vielleicht in irgendwelchen erlesenen Kreisen war dieser Name ein Begriff. Aber jetzt hier in meiner Kommunalka bei den Personen, hatte keiner eine Idee von diesen Menschen. Und insofern konnte ich natürlich einen ganz anderen Raum dadurch eröffnen, weil das so in diesem Spannungsverhältnis dann gesetzt ist von unserem Wissen, weil wir ja dann irgendwie wissen, danach ist die Sowjetunion zerbrochen. Für uns ist der Begriff Gorbatschow wahnsinnig aufgeladen. Und dieses Spannungsverhältnis von diesem Unwissen und unserem Wissen, das finde ich interessant.
Zu diesem Wissen oder Nichtwissen, in dem sich Ihre Figuren da gerade aufhalten, da habe ich mich vielleicht ein bisschen gewundert, jetzt als Leserin von heute, dass das System doch so reibungslos zu funktionieren scheint. Also es wird am Alltag Ihrer Figuren schon deutlich, dass es viele Restriktionen gibt. Aber es braucht, glaube ich, nur in einer einzigen konkreten Situation eine Ermahnung von einem Staatsdiener, der dann sagt, ja, gefälligst nicht auf der Straße rauchen, zu vulgär. Und die Ermahnte kommt denen dann auch sofort nach. Ansonsten läuft es vielleicht nicht rosig. In der ganzen Stadt gibt es zum Beispiel keine Schokolade zu kaufen, aber es läuft irgendwie. Ist das so ein Pragmatismus, in dem die sich einfach eingerichtet haben?
Ja, das würde ich auch so sagen. Also ich glaube, sie mussten ja funktionieren. Es gab ja gar keine Alternative. Weil mir ging es ja in diesem Roman auch nicht darum, ich sag mal, so sowjetische Missstände da zu entlarven. Ja, das fand ich jetzt nicht interessant, sondern was mich interessiert hat, wie diese Menschen in diesem System halt mit Würde durch ihren Alltag gehen. Und dieses System, es war ein System, wo der einzelne Mensch nichts wert war. Also der Begriff Individuum war ein Schimpfwort. Das heißt, die Menschen wurden eigentlich in einer ständigen Angst gehalten. Und wenn so etwas wie Angst sich einnistet oder wenn man lange genug mit der Angst gelebt hat, nistet sich die Angst ein. Und was dann am Ende passiert ist, dass man fast sogar schon sich selber misstraut. Und um natürlich in diesem System leben zu können, war das absolut notwendig, diese Regeln einerseits zu akzeptieren und gleichzeitig aber sich die Nischen zu suchen, wo man diese Regeln umgehen konnte.
Umso bewundernswerter finde ich dann ja eigentlich Janka, Sie haben sie schon angesprochen, eine junge Frau und Mutter aus der Kommunalka. Und sie lernen wir vor allem über ihre Träume und über ihre Wünsche für die Zukunft kennen. Sie arbeitet nachts in der Glühbirnenfabrik von der Stadt, aber eigentlich will sie Lieder komponieren und für Publikum singen. Sie will leben und lieben, sagt sie auch. Was gibt ihr die Hoffnung oder auch die Möglichkeiten für solche Wünsche und Träume für die Zukunft?
Also ich glaube vor allem ihre Jugend. Das hat mich auch sehr angerührt, weil sie so tapfer ihr Leben meistert. Also sie geht nachts in diese Fabrik und schuftet und hat eine kleine Tochter, ist eigentlich mehr oder weniger alleinerziehend. Also die Mutter und die Großmutter helfen ihr zwar, aber einen Vater gibt es ja gar nicht so direkt. Und trotzdem will sie, hat sie noch so viel vor, obwohl sie ganz genau weiß, sie wird natürlich niemals Karriere machen als Punk-Sängerin, also das, was so ihr großer Traum ist. Aber es gibt ja nach Deleuze, glaube ich, den Wunsch nach der unendlichen Sehnsucht oder die Sehnsucht nach dem unendlichen Wunsch.
Die sie auf jeden Fall in sich trägt. So ein bisschen als Gegenspieler von Janka mit ihren Träumen habe ich Matwej Aleksandrowitsch gelesen, ein anderer Bewohner der Kommunalka. Mit dem streitet sich Janka besonders häufig um die Zeit, die sie im Badezimmer verbringt. Ja, und er ist eben auch der Linientreue, arbeitet in einem staatlichen Institut für Weltraumforschung. Auch ein stiller und genügsamer Typ irgendwo. Und er ist eben heimlich verliebt in Jankas Mutter. Und irgendwie mir auch ans Herz gewachsen, muss ich sagen, trotz dieser Linientreue, die er verkörpert, aber da wollten sie keine eindimensionale, fiese Figur schaffen? Oder wie sind Ihre Sympathien für Matwej?
Ja, ich mag Matwej Aleksandrowitsch sehr, sehr gern. Diese Ambivalenz in ihm, also der ist einerseits voller Liebe, weiß eigentlich gar nicht wohin mit seiner ganzen Liebe und Zärtlichkeit für Maria Nikolajewna. Gleichzeitig ist er natürlich auch so gefangen in seiner eigenen kleinkarierten Bürokratie. Und ich glaube, er hat natürlich auch was Dissoziatives, weil er ist ja als junger Mann ist er denunziert worden und musste dann auch in Lagerhaft sein einige Jahre und hält trotzdem an dieser großen Idee fest, beziehungsweise vielleicht sogar an der Idee von der Idee. Er versucht sein Leben in diese Kästchen zu sortieren. Vielleicht ist das auch seine Akt der Selbstvergewisserung. Also er ist ständig auch in einem Kampf mit sich selbst. Und das mag ich an ihm. Also es gibt keinen Stillstand in ihm und es gibt nichts Absolutes.
Und von den Kästchen, in die er die Welt sortiert, da hören wir jetzt vielleicht mal einen Ausschnitt aus Ihrem Roman, Frau Polladian, Zukunftsmusik.
Matwej Aleksandrowitsch stand in seinem Zimmer und beobachtete zwei Schaben. Ihr Spiel war von einer eigentümlichen Schönheit. Er bückte sich langsam, in seinem Schatten erstarrten die Tiere, er schlug blitzschnell zu. Bleibt schön liegen, murmelte er und setzte sich aufs Bett. Neben dem Kopfende stand ein kleiner Tisch, darauf lagen in Griffweite Schreibpapier und Stift. Matwej Aleksandrowitsch nahm beides und notierte. M-Punkt, N-Punkt, heute Morgen sanft und zugewandt. Auf Morgenrock kleiner Fleck von blassgelber Farbe über der linken Brust, Klammer auf, Eidotter, Fett, Creme, Klammer zu. Aufgedruckte Blüten auf Morgenrock schauen zur Erde. Schon immer? Weiterhin zu klären, warum die tieftraurigen Augen. Er legte das Schreibzeug beiseite und wandte sich dem Regal zu. Dort verwahrte er mehr als 60 Holzkästchen von der Größe eines Ziegelsteins, die er mit einigem handwerklichen Geschick selbst angefertigt hatte. Jedes mit einem Etikett versehen und mit roter Tinte beschriftet. Fotografien 1935 bis 1975. Knöpfe, Zähne, Bindfaden, Insekten, Schnipsel aus Papier und Stoff, Stifte, Gummibänder, Weihrauch, Nägel, Bonbons, Vitamine, Gewürznelken, Muschelschalen, Zeitungsausschnitte, Liebe, Theaterkarten, Troilit, Bahnfahrkarten, Watte, Gedichte, Rinde, Murmeln, I.Fersch, Größen, Kabel. Nachdem er die Position von Weihrauch und Watte getauscht hatte, ließ er den Hausmantel von den Schultern gleiten, saß einen Augenblick in Unterwäsche da, erhob sich dann, um die Reste der Schaben aufzulesen und in das Kästchen für Insekten zu verbringen. Matwej Aleksandrowitsch war sich selbst gegenüber ehrlich und aufrichtig. Es war ihm zuwider, seine Lebensumstände zu verdammen. Er war ein 54-jähriger Mann, der seine Gesundheit durch morgendliche Kniebeugen und den täglichen Verzehr von Haferbrei erhielt. Seinen Geist und seine Seele fühlte er der Poesie verpflichtet. Er nahm das Kästchen mit der Aufschrift Liebe, steckte die Nase hinein, atmete die Liebe ein und aus. Vaterlandsverrat, dachte er, und stellte das Kästchen zurück an seinen Platz. Ein entschiedenes Klopfen störte ihn in seinen Gedanken. Moment, rief er, nicht eintreten, ich werde öffnen. Matwej Aleksandrowitsch zog rasch den Hausmantel über. Vor der Tür stand Janka. Die langen Haare hingen ihr feucht ins Gesicht. Was willst du? Er schob sich in den Flur und schloss die Zimmertür, damit sie nicht hineinblicken konnte. Ich bringe ihnen ihre Wäsche seit Tagen, hängen ihre Unterhosen und Hemden in der Küche und versperren die Sicht. Er roch an der Wäsche, stinkt alles nach Machorka. Sie hätten die Wäsche abhängen sollen. Meinst du, ich hätte nichts Besseres zu tun? Janka ließ den Wäschestapel zu Boden fallen und verschwand im Korridor. Er hörte sie singen. Für welche Sünden, frage ich mich, wofür und wofür und wofür? Gib mir einfach eine Pepsi.
Vielen Dank, das war Katharina Polladian mit ein bisschen Zukunftsmusik aus ihrem gleichnamigen Roman. Ja, Frau Polladian, und ähnlich wie Matwej Aleksandrowitsch die Welt da so versammelt in seine kleinen Kästchen, archivieren Sie auch in Ihrem Roman zahlreiche Zitate oder auch Anspielungen auf russische Dichter, Turgenew, Pasternak oder Gogol. Wie schauen Sie heute auf diese Verbeugung vor der russischen Literatur, wenige Wochen nachdem der ukrainische Pen eine, ja, durchaus umstrittenen, einen Boykott der russischen Literatur gefordert hat?
Also, wenn ich ehrlich bin, sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen Turgenew und Putin.
Hat aber Putins Einmarsch in der Ukraine überhaupt Ihren Blick auf den Roman verändert?
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Oder ich bin, wenn ich ehrlich bin, sehr froh, dass ich diesen Roman schon vorher fertiggestellt hatte. Es macht mich traurig zu sehen, dass diese Zeit, in der der Roman spielt, also 1985, eigentlich sind wir heute genau da, wo wir auch vorher waren. Und mein Bruder lebt in Moskau und der hat mir eigentlich auch gerade heute geschrieben, du hast deinen Roman Zukunftsmusik genannt, aber jegliche Zukunft ist eigentlich vorbei. Also es hat einen makabren Beigeschmack bekommen, wenn ich ehrlich bin, ja.
Am 11. März 1985, an dem Tag spielt ihr Roman und da ist Janka, die wir mit ihren Träumen und Wünschen jetzt schon beschrieben haben, diese junge Mutter, die Sängerin werden will, da ist sie 21 Jahre alt. Heute wäre sie 58. Was wäre aus ihr heute geworden?
Ich wünsche ihr, dass sie ihren Traum, eine große Punksängerin zu werden, dass sie ihn erfüllt bekommen hätte, dass sie durch die Städte reist und Konzerte gibt und wild und gefährlich lebt.
Und in der Vorstellung und in der Literatur zumindest ist das ja möglich. Katharina Polladian ist zu Gast hier im Bücherfrühling.
Und Fatma Aydemir mit ihrem Roman Jeans. Frau Aydemir, Sie haben vorhin schon am Ende unseres Gespräches gesagt, sehr viel dieses Schweigens in der Familie, über das wir geredet haben, hängt ja auch mit der Migrationsgeschichte zusammen, was diese Familie erlebt hat. Und Stichwort Erleben haben wir in der Literatur heute oft die Debatte, wer hat was erlebt, wer darf für wen schreiben, über wen schreiben, um es jetzt mal so ganz platt zu sagen, dürfte auch ich ohne deutsch-türkische Familie ihren Roman schreiben. So platt will ich die Frage jetzt nicht stellen. Aber was ist da Ihre Position? Wie wichtig ist Ihr eigenes Erleben, Ihre eigene Familiengeschichte, um einen solchen Roman schreiben zu können?
Also, das ist ein fiktionaler Roman, den ich geschrieben habe.
Selbstverständlich, es ist nicht Ihre Familie, das
ja,
ist klar.
Ja, klar. Aber natürlich komme ich aus einer Familie, in der auch es eine Immigrationsgeschichte gegeben hat. Aber ich habe natürlich auch Gespräche innerhalb meiner Familie geführt. Aber solche Gespräche sind nicht sehr ergiebige Interviews. Also InterviewpartnerInnen habe ich mir dann eher außerhalb meiner Familie gesucht, um vielleicht auch ehrlichere Antworten zu bekommen. Aber auf Ihre Frage, wer darf über was schreiben? Ich kann so eine Geschichte auch total versemmeln und voller Klischees schreiben, selbst wenn ich biografisch dem näher bin als Sie. Ich glaube, dass jeder alles schreiben kann. Und ich glaube, das ist die Kraft der Literatur und das ist auch das, was mich am fiktionalen Schreiben tatsächlich interessiert. Also, dass ich in Figuren einsteige, die vielleicht gar nichts mit meiner Realität zu tun haben, aber dass ich einen Punkt finde, wo ich bestimmte Erfahrungen vielleicht auf eine andere Art und Weise nachempfinden kann. Und das mache ich ja auch im Buch. Ich steige ja in 6 Figuren ein, die alle sehr unterschiedlich sind und die folglich nicht alle ich sein können. Ja, wir können über alles schreiben und das Problem mit Stereotypen oder mit Klischees in der Literatur hat nicht besonders viel mit der eigenen Identität zu tun.
Frau Polladian, Ihr Roman Zukunftsmusik, er ist so genau verortet am 11. März 1985. Gleichzeitig machen Sie ja auch sehr deutlich, das ist kein Abbild der Wirklichkeit. Ja, es gibt so fantastische Kapriolen, ein Professor fliegt zum Fenster raus. Was braucht es aber trotzdem von Ihnen als Autorin für eine Haltung oder vielleicht auch für eine Recherche, um eine gewisse Repräsentativität von dieser Zeit und auch von den BewohnerInnen dieser Kommunalka zu evozieren?
Bataille hat mal gesagt, ich halte den Realismus für einen Irrtum. Ich fand das interessant, was Fatma Aydemir gesagt hat. Das hat mich gerade sehr berührt, weil sie gesagt hat, dass sie die eigene Familie als unzuverlässige Quelle sieht für die Recherche. Das würde ich auch so sehen. Ich sehe auch mich selbst, ehrlich gesagt, als unzuverlässige Quelle. Ich brauche mal ein bisschen Distanz. Also ich habe zum Beispiel ja nie in einer Kommunalka gelebt. Ich habe auch 1985 schon längst hier in Deutschland gelebt. Das heißt, ich brauche, glaube ich, um dieses Bild zu zeichnen, ein paar, tja, was brauche ich dafür?
Vielleicht Visionen, Wünsche und Träume wie Janka?
Tja, ich weiß es gerade gar nicht. Tut mir leid.
Von ihren Figuren, Frau Polladian, werden ja im Roman ganz unterschiedliche politische Haltungen artikuliert. Also nur so eine ganz vorbehaltlose Verteidigung des Regimes, würde ich sagen, gibt es nicht. Auch bei Matvej, da regen sich ja Zweifel, als ein Unfall passiert in seinem Institut. Wie dosieren Sie sowas wie politische Haltung in einem Roman? Also wie viel Emphase oder wie viel Engagement verträgt so ein literarischer Text?
Ich glaube, mir ist es vor allem wichtig, dass ich da keinen aktivistischen Geist hineinsprühe, sondern dass ich, glaube ich, die einzelnen Menschen, die da sprechen, ernst nehme und da keinen moralischen Überbau habe über diese Figuren. Das heißt, ich muss jede einzelne Person, wie sie da lebt und spricht, ernst nehmen. Und da hüte ich mich natürlich davor, ihnen zu sehr meine eigene Position aufzugeben.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Aydemir? Die Figuren dieser Familie, über die Sie schreiben, die hatten für mich fast etwas, als wenn es so Archetypen für verschiedene Lebenseinstellungen. Die Mutter, Emine zum Beispiel, die sehr sich in ihr Schicksal ergibt. Dann die Töchter, die deutlich aufbegehren. Das sind Lebenseinstellungspositionen, aber es hat auch was Politisches. Also wie sehen Sie das? Wie viel Politik gehört in einen solchen Roman, der so klar in der Zeitgeschichte verortet ist?
Ja, das kommt immer drauf an. Ich meine, ich selbst begreife mich schon auf jeden Fall als politische Autorin, beziehungsweise begreife ich eigentlich jede Art von Literatur als irgendwie politisch. Und was mir wichtig war bei der Zusammensetzung dieser Familie, war schon irgendwie den Fokus darauf zu legen, wie unterschiedlich Menschen eigentlich ticken können und wie unterschiedlich sie auch sich selbst definieren können, obwohl sie zu einer Herkunftsfamilie gehören. Also klar sagt das was über einen aus bis zu einem gewissen Grad, weil man mit einer gemeinsamen Geschichte auch aufgewachsen ist, aber man löst sich ja teilweise davon und deswegen haben die Figuren auch alle unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Blicke auch aufeinander und auf das, was Familie für sie bedeutet. Man kann Teile davon auf jeden Fall als politisch lesen, das kommt auch auf die LeserInnen an, aber ich fand es, was auch Katharina Polladian vorhin gesagt hat, mir ist ebenfalls sehr, sehr wichtig, meine Figuren einfach voll zu nehmen und die nicht so als Abziehbilder von irgendwelchen Haltungen von mir zu konstruieren. Und das ist auch schwierig natürlich und ich habe mich nicht immer leicht getan. Bei manchen Kapiteln war das einfacher als bei anderen, aber Menschen haben Haltung und die sind mir natürlich wichtig in so einer Figurenkonstellation.
Romane sagen immer auch etwas aus über seine LeserInnen, über ihre LeserInnen und über die Zeit, in der wir leben. Ich kann Ihnen auf jeden Fall versprechen, wenn Sie diese beiden Bücher lesen, dann werden Sie merken, sie sagen auch etwas über unsere Gegenwart. Das war der Bücherfrühling, sein dritter und letzter Teil. Zu Gast waren Fatma Aydemir, ihr Roman Jins ist erschienen im Hansa Verlag und Katharina Polladian hat mit uns gesprochen. Ihr aktuelles Buch Zukunftsmusik liegt vor im Fischer Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.